Wir sind ja zurzeit in unserer Betrachtung in dem Markus-Evangelium, Kapitel 14. Und wir nähern uns von der Geschichte her der Kreuzigung. Draußen wird es Frühling, ein Zeichen dafür, dass Ostern naht. Und diesem Ostern, diesem Auferstehungsfest, geht die Kreuzigung voraus, die Leidensgeschichte unseres Herrn Jesus. Ich denke, dass ich nicht zu viel sage, wenn dieser Abschnitt in den Evangelien mit zu dem Hochheiligsten gehört, was wir überhaupt in Gottes Wort finden. Gott selbst gibt seinen Sohn in Leid, in Tod, in die Hände von Menschen, um das Werk zu tun, Errettung, Erlösung für die Menschheit zu schaffen. Und wir wollen heute Morgen wieder einen Abschnitt lesen aus Markus 14, die Verse 43 bis 52. Markus 14, die Verse 43 bis 52. Der Text ist überschrieben, die Gefangennahme Jesu. Und sogleich, während er, damit ist der Herr Jesus gemeint, noch redete, kommt Judas, einer der Zwölf, herzu und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn überlieferte, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den greift und führt ihn sicher fort. Und als er kam, trat er sogleich zu ihm und spricht, Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. Einer der Dabeistehenden aber zog das Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und Stöcken mich zu fangen? Täglich war ich bei euch, lehrte im Tempel und ihr habt mich nicht ergriffen, aber damit die Schriften erfüllt werden. Und es verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann, der ein Leinenhemd um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm und sie ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Soweit Gottes Wort. Während dem vorangegangenen Abschnitt, den wir letzte Woche angeschaut haben, Markus den Herrn Jesus in seinem Gebetskampf im Garten Gethsemane beschreibt, berichtet er in diesem Abschnitt von verschiedenen Menschen und ihrem Verhalten bei der Gefangennahme Jesu. Bei seinem Ringen im Gebet fällt das Licht auf den Herrn Jesus. Markus schaut den Herrn Jesus in seinem Gebetskampf an und wir sehen seine moralische Herrlichkeit, die Herrlichkeit unseres Erlösers, der sich völlig in den Willen des Vaters ergibt. Während seines Lebens hatte der Herr Jesus immer wieder betont, dass er nichts aus sich selber tat und dass alles, was er tat, nach dem Willen des Vaters geschah. Jetzt, bei der Gefangennahme, ist der Herr Jesus bereit, den Beweis für diese Worte anzutreten. Den Beweis seiner Echtheit. Das, was er gesagt hatte, stimmt mit seinem Tun überein. Den Beginn dieses Beweises finden wir in unserem Bericht, in dem, dass der Sohn Gottes, der Herr Jesus selbst, sich von seinen Geschöpfen binden lässt. Er ist bereit, sich in die Hand der Menschen zu begeben. Er, der Sohn Gottes, lässt sich von seinen Jüngern verraten. Er ist bereit, das, was schon im Alten Testament, in den Psalmen vor allen Dingen von ihm gesagt worden ist, in Erfüllung gehen zu lassen. Auch mein Freund, so sagt er im Psalm 41, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben. Obwohl er weiß, was ihm begegnen wird, begibt er sich in die Hand von Menschen. Er muss mit ansehen, wie sein Freund kommt, ihn verrät. Er muss mit ansehen, wie ein Petrus in Verzweiflung, in fleischlicher Weise das Schwert ergreift und den Malchus verletzt. Er muss mit ansehen, wie alle Jünger ihn verlassen, keiner mehr bleibt, obwohl man vorher gesagt hat, bis in den Tod gehen wir mit dir. Er muss mit ansehen, wie da ein Jüngling auftaucht und versucht, seine Neugier zu stillen. Was ist denn da passiert? Und er muss erleben, wie das eintrifft, was in Lukas 22 gesagt ist: Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Wie Nadelstiche müssen diese Begebenheiten durch das Herz des Herrn Jesus gegangen sein und das Leid in ihm angezündet haben. Und trotzdem war der Herr Jesus bereit, einen Beweis anzutreten, dass das nicht nur bloße Worte waren, was er uns im Vater unser gelehrt hat. Dein Wille geschehe. In dem vor uns liegenden Text werden uns ja vorrangig Menschen beschrieben, Menschen, die in einem Verhältnis zum Herrn Jesus stehen. Vielleicht ist euch beim Lesen aufgefallen, dass sehr wenig von dem Herrn Jesus berichtet wird. Es wird berichtet, dass er seine Hände ausstreckt und dass er dann einmal die Knechte fragt: Seid ihr gekommen, mich wie einen Räuber zu fangen mit Schwertern und Stöcken? Markus berichtet nichts weiter, sondern Markus berichtet uns von den Menschen, die dem Herrn Jesus in dieser Situation begegnen. Warum? Warum? Die Überschrift heißt doch die Gefangennahme Jesu. Ich denke, dass Markus uns einen Spiegel vorhalten möchte, einen Spiegel für das menschliche Herz. Der Jesus hatte gesagt: Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und hier wird offenbar, was der Mensch wirklich ist. Markus stellt uns den Judas vor, den Jünger, der den Herrn Jesus verriet, die Schar, die aus Kriegsknechten und hohen Priestern bestand. Markus stellt uns den Petrus vor Augen, die Jünger, die fliehen, und auch den Jüngling in diesem Leinenhemd. Und alle diese Menschen hatten ein bestimmtes Verhältnis zu dem Herrn Jesus. Und in dieser Stunde, wo der Jesus gefangen genommen wird, wo er unter Druck gerät, gerät auch ihr Verhältnis auf den Prüfstand der Echtheit, und es wird sich zeigen, was ist echt und was ist Schein. Wir sollten uns hüten, einen Judas zu verurteilen, einen Petrus oder auch den Rest der Jünger, die weggelaufen sind. Wir sollten diesen Text und diese Möglichkeit heute Morgen nutzen, um uns zu fragen: Wie sieht es mit meiner Echtheit aus? Welch eine Beziehung, welch ein Verhältnis bindet mich an meinen Herrn? Fragen wir uns nach unserer Moral, nach unserer Aufrichtigkeit zu unserem Herrn Jesus. Und deshalb möchte ich den Text heute Morgen oder die Predigt heute Morgen auch überschreiben: Den Verrat des Herrn Jesus oder die Gefangennahme des Herrn Jesus und die Frage nach deiner und meiner Echtheit. Wenn wir bereit sind, den Text persönlich zu uns sprechen zu lassen, denke ich, wird unser Leben die wunderbare Chance haben, dass es Bedeutung für die Ewigkeit gewinnt, dass Echtheit da ist. Ich kann mich gut erinnern, dass ich vor 25 Jahren an einer Bibelwoche teilgenommen habe, in einer Gemeinde in Wermelskirchen, und das Thema war hinschauend auf Jesus, und es ging um die Leiden des Herrn Jesus. Und dieser Text, den wir heute Morgen haben, gerade diese Gestalt des Judas, hat mich damals sehr angesprochen und hat eine Wende in meinem jungen geistlichen Leben mir bereitet. Ich hoffe, dass auch heute Morgen der Text zu dir und zu mir sprechen kann und zu persönlichem Gewinn wird. Schauen wir genau in den Text und schauen wir uns die einzelnen Personen nun an. Unser Text beginnt ja mit den Worten sogleich oder alsbald, als Jesus noch redete. Noch waren die Jünger ganz schläfrig. Wir wissen, sie haben nicht wach bleiben können und beten können mit dem Herrn Jesus. Immer wieder sind sie eingeschlafen. Noch waren sie ganz, ja, in Morgenstimmung, obwohl es Abend war, schläfrig, nicht aufgewacht. Noch hatte gerade der Herr Jesus zu ihnen geredet: Siehe, der mich überliefert, ist nahe gekommen. Da biegt auch schon der Judas um die Ecke. Sie sind noch gar nicht wach, haben noch gar nicht richtig realisiert, was hat ihr Meister ihnen da gerade gesagt, wovor hat er sie gewarnt. Da tritt es auch schon ein. Judas kommt heran. Judas, einer der Zwölfe, sagt unser Text. Judas, dessen Name bedeutet Lobpreis oder Bekenner. Er kommt heran. Noch werden die Jünger vielleicht gar nichts geahnt haben, aber dieser, der eigentlich Bekenner und Lobpreis heißt, kommt als ein Verräter, ein Verleugner des Herrn Jesus. Weiter wird dieser Judas bezeichnet als einer der Zwölfe, also einer der Jünger aus diesem engsten Jüngerkreis, diesem engsten vertrauten Kreis des Herrn Jesus. Aber er offenbart sich hier als der Anführer der Feinde Jesu. Judas war keiner von diesen heimlichen Jüngern, die bei Nacht kamen oder die so von ferne dem Herrn Jesus gefolgt sind. Er war keiner wie dieser Josef von Arimathea oder sonst der reiche Jüngling vielleicht, die ja so diffus ihm gefolgt sind aus der Ferne. Nein, er war einer, der als einer der Zwölfe bekannt war. Einer, den der Herr Jesus belehrt hatte, der die Wunder mit angesehen hatte, der erlebt hat, wer der Herr Jesus ist. Einer, der so richtig jeden Sonntag dabei war, wenn gepredigt wurde. Einer, der dazugehörte. Und dieser steht hier auf der Seite der Feinde Jesu. Was hat ihn dazu veranlasst, diesen Stellungswechsel zu vollziehen? War es der Geiz? War es seine Geldliebe, die ihn verführt hatten? Ich denke, an Judas wird deutlich, was der Herr Jesus gesagt hat in Matthäus 6, Vers 24. Matthäus 6, Vers 24 heißt es: Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es ist viel darüber spekuliert worden, was hat der Judas gewollt. Wollte er wirklich den Herrn Jesus verraten? Ich weiß es nicht. Die Bibel lässt es offen. Ich denke nicht. Ich denke, der Judas war jemand, der zwei Herren dienen wollte. Er hatte oft gesehen, wie der Herr Jesus durch die Menge der Feinde einfach hindurchgegangen ist, wenn sie ihn steinigen wollten. Und sie konnten ihm nichts anhaben. Aber Judas wollte, ich denke, das darf man so sagen, den Herrn Jesus und das Geld. Und das hat nicht funktioniert. Judas macht sich auf und kommt mit einer großen Menge Leute, die mit Schwertern und Stöcken bewaffnet sind. Interessant, wie diese Menge sich zusammensetzt. Aus Priestern, aus hohen Priestern, aus Dienern der Priester, aus der Tempelwache, aus römischen Soldaten und Juden. Menschen, die eigentlich nie zusammenkamen im normalen Leben, die sich aus dem Weg gingen, die sich hassten, hatten sich zusammengetan, und unter dem Führung vom Judas, den Herrn Jesus gefangen zu nehmen. Ein Verhaltensmuster, was wir auch in unseren Tagen häufig beobachten. Wenn es gegen den Herrn Jesus geht, dann rotten sich Menschen zusammen, die eigentlich gar nicht zusammengehören, die eigentlich es gar nicht miteinander können. Diese Leute kommen jetzt mit Schwertern und Stöcken, um den Friedenfürsten wie einen Räuber zu fangen. Judas hatte mit ihnen ein Zeichen ausgemacht und hatte gesagt, damit nichts schief geht, werde ich diesen Jesus küssen. Und dann wisst ihr genau, wer es ist, den ich küssen werde, den müsst ihr gefangen nehmen. Und haltet ihn ja sicher fest und führt ihn sicher, sagt er. Mein Part ist dann erfüllt. Für den weiteren Verlauf seid ihr verantwortlich. Und genauso hat es Judas gemacht. Welch eine Heuchelei. Judas tritt an den Herrn Jesus heran und sagt, Rabbi, Rabbi. Und dann steht im Urtext, und er küsste ihn zärtlich oder vielmals. Das war kein lässiger Begrüßungskuss. Das war eine innige Liebesbezeugung, mit der Judas den Herrn Jesus verraten hat. In Sprüche 27, Vers 6 heißt es, treu gemeint sind die Schläge dessen, der mich liebt, aber überreich die Küsse des Hassers. Das musste der Jesus erleben. Mit Symbolen, mit Gesten der Liebe verrät einer der Jünger den Herrn Jesus. Kann ein Mensch eigentlich noch etwas Verwerflicheres tun? Mit dieser Handlung beginnt die Stunde, die der Herr Jesus bezeichnet, dies ist eure Stunde und die Stunde der Finsternis. Ich möchte einige Verse aus Psalm 55 vorlesen, wo beschrieben wird, wie der Herr Jesus empfunden hat. Psalm 55, Vers 13 bis 15. Denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus des Herrn gingen in festlicher Unruhe. Wir haben gesagt, wir möchten diesen Text uns wie einen Spiegel vorhalten lassen. Und ich habe es in meinem Leben selbst getan. Und es hat mich schockiert zu sehen, dass oft zwischen meinem Leben und dem Verhalten des Judas gar nicht so ein großer Unterschied besteht. Wie oft nenne ich den Herrn Jesus in meinen Gebeten, Herr? Wie oft sage ich ihm, dass ich ihn liebe, dass er der Einzige für mich in meinem Leben ist? Und wie oft spricht mein Leben, mein Verhalten dem entgegen? Wie oft sieht die Welt dich und mich in die Freikirche gehen und zu Füßen dessen zu sitzen, den Judas als Rabbi, Rabbi bezeichnete, als Lehrer? Und wie verhalten wir uns am Montag, wenn die Kollegen zusammenstehen und unanständige Reden führen? Wie viel tun wir dann? Wie weit gehen unsere Grenzen, um nur auch ein wenig Anerkennung in dieser Welt zu haben? Wie ist es mit den Vorschriften, die der Staat macht, wenn sie zu unseren Ungunsten stehen? wie biegen und beugen wir das Recht? Ja, wie setzen wir nicht alles daran, in Ausbildung und Beruf anerkannt zu sein bei dieser Welt, die unseren Herrn Jesus ablehnt? Wer bist du? Judas wurde mit Namen angesprochen. Judas, einer der Zwölfe. Setz doch deinen Namen mal ein. Gunnar, Tom, einer der Gemeinde in Traunreuth. Einer, die zu diesem Jesus gehören. Hast du dich auf seine Seite gestellt? Das ist sehr gut, wenn man zu dem Herrn Jesus gehört. Aber wenn man ein Jünger Jesu ist, muss man das im Leben beweisen. Es ist eine gute Entscheidung, zu Jesus Christus zu gehören. Aber diese Entscheidung muss Lebensfolgen haben. Aber es gibt auch etwas Schönes in diesem Bild des Judas. In diesem Bild des Judas und in seinem Verrat an dem Herrn Jesus und an seiner heuchlerischen Einstellung oder in seinem heuchlerischen Verhalten hat der Jesus mit seinem Leiden begonnen. In der Passionsgeschichte beginnt der Herr Jesus zu leiden durch die Heuchelei. Und ich denke, man darf auch sagen, für die Heuchelei. Das hat der Herr Jesus erlitten, damit er dir und mir vergeben kann. Es ist etwas Wunderschönes, dass der Jesus das getragen hat, dem nicht ausgewichen ist, das nicht verhindert hat, sondern gerade diese Heuchelei getragen hat, damit er uns sie vergeben kann. Für das Wesen des Judas und sein Verhalten schämen wir uns sicherlich. Und es soll uns eine ernste Warnung sein. Mich hat das so bewegt. Judas, einer der Zwölfe, gibt es ein höheres Amt überhaupt auf dieser Erde, als einer der Zwölfe zu sein? Einer der zwölf Apostel? Kein Dienst, kein Amt, keine Stellung auf dieser Erde ist so erhaben, als dass sie den Angriffen des Feindes, Satans, nicht ausgeliefert wäre. Jeder, egal in welcher Stellung wir stehen, sind nicht geschützt vor den Angriffen des Feindes durch unser Amt, durch unsere Stellung, sondern nur dadurch, dass der Jesus uns gnädig ist. Der Jesus hat das gewusst, er hat gesagt, als er zu den Jüngern geredet hat, einer unter euch ist ein Verräter. Ja, einer unter euch ist sogar ein Teufel, hat er einmal gesagt im Johannesevangelium. Niemand war vor den Angriffen des Teufels gefeit, aber der Herr Jesus hat das erlitten, um uns wieder aufrichten zu können. Was hat eigentlich der Judas getan? Was war eigentlich sein Problem? Neben der Geldliebe eben diese Heuchelei. Trotz seines unreinen Herzens wollte er fromm und aufrichtig erscheinen. Seine Tarnung war ja so perfekt. Selbst bei dem letzten Passamahl, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf dem Obersaal war, hat keiner gewusst, der Judas verrät den Herrn Jesus. Sie haben noch gefragt, wer ist es? Perfekt war seine Tarnung. Keiner hat Verdacht geschöpft. Aber sein Herz, das was wirklich tief in ihm war, hat ihn aus der Gemeinschaft der Jünger weggetrieben. Hat ihn getrieben in die Nacht, wie es heißt, um den Häschern den Preis und das Zeichen zu nennen. Ich hoffe, keiner von uns ist bereit, den Herrn Jesus für Geld zu verraten. Aber verraten wir ihn nicht auch manchmal? Ich habe mich das selber gefragt und ich möchte mich jeden Tag neu fragen, verrat dich die Lehren, die Überzeugungen meines Herrn in dieser Welt. Und ich habe weiter mich gefragt, geschieht das nicht sogar häufig bei dir und mir mit genau demselben Zeichen, was Judas vereinbart hat? Der Judas hat den Herrn Jesus geküsst. Können wir heute noch den Herrn Jesus küssen? Wo kann das geschehen? Als erstes ist mir das Abendmahl eingefallen. Wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, dann tun wir das zum Gedächtnis unseres Herrn Jesus. Und zwei Zeichen stehen vor uns. Ein Kelch, von dem der Jesus sagt, das ist das Zeichen für mein Blut. Und ein Stück Brot, von dem der Jesus sagt, esst davon, das ist ein Zeichen für mein Leib, der zerbrochen wird. Und dann gehe ich her und breche ein Stück dieses Leibes oder dieses Brotes ab, ein Zeichen seines Leibes. Und dann stecke ich es mir in den Mund. Meine Lippen berühren das, wovon der Jesus gesagt hat, dies ist ein Zeichen für meinen Leib. Und dann sagt er, gedenket an das, was ich getan habe. Und dann beginnt mein Verrat. Ich muss euch ehrlich gestehen, gerade diese paar Minuten, wo das Brot rumgeht, ist oft eine ganz große Anfechtung für mich. Anstatt an den Herrn Jesus zu denken, kommen Gedanken in meinen Kopf an die letzte Woche, an das, was vor mir liegt in der kommenden Woche, sogar oft ans Geld, an die Sorgen des Lebens. Und anstatt an den Herrn Jesus zu denken, während meine Lippen das Brot berühren, sind meine Gedanken bei der Welt. Kennt ihr das? Wir sind nicht so weit von dem Judas entfernt. Halten wir uns ihn als Spiegel vor Augen. Nicht, dass der Jesus mal über uns so klagen muss, wie er über den Simeon geklagt hat, du hast mir keinen Kuss gegeben. Nein, er möchte, dass wir in echter Liebe seinen Leib nehmen und an ihn denken. Die nächste Szene, die der Markus beschreibt, ist, dass die Schar die Hände an den Herrn Jesus legt und ihn ergreift. Wer waren diese Menschen? Wir haben es eben schon gesagt, Knechte, Hohepriester, Priester, Schriftgelehrte, Diener, sie alle kamen, um den Sohn Gottes aus Neid aus dem Weg zu schaffen. Jesus lässt das zu, er streckt die Hände aus und lässt den Menschen ihre Stunde, ihre Gewalt der Finsternis ausüben und seine Hände binden. Wieder ein Bild, was Markus vor unsere Augen malt. Was wird in den Herzen dieser Menschen vorgegangen sein? Wir wissen aus anderen Evangelien, dass der Jesus fragt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, diesen Jesus da. Das war eigentlich ein Spottname, Jesus den Nazaräer. Und dieser Jesus sagt, ich bin's. Und sie fallen um. Keine Macht in ihnen. Und hier im Markus-Evangelium lässt der Herr Jesus sich binden. Wie werden sie sich gefühlt haben? Boah, wir haben doch Gewalt über ihn. Wir können Jesus binden. Jesus lässt es zu, um für dich und mich den Beweis anzutreten, dass er echt ist. Niemand von denen, die da waren, erkannten, dass Gottes Wille hier geschah. Nein, sie haben ihre Macht gespürt. Und ich habe mich gefragt, was ist in meinem Herzen? Ich möchte den Herrn Jesus nicht binden, aber schaue ich doch mal in mein Gebetsleben. Verhalte ich mich dort nicht auch manchmal so, als könnte ich den Sohn Gottes binden? Binden an meine Bedürfnisse? Herr, für mich, Herr, ich brauche, Herr, ich habe dieses Problem, ich brauche deine Hilfe. Ja, so dürfen wir beten. Aber der Herr Jesus sagt, wir sollen nicht vergessen zu bitten, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Ich sehe darin eine Parallele von meinem Gebetsleben zu dem Leben oder zu dem Handeln dieser Kriegsknechte. Dann hat mich bewegt, dass hier Priester kommen, um den Sohn Gottes zu binden. Hohe Priester waren dabei. In Offenbarung 5 lesen wir, dass der Herr Jesus uns durch sein Werk, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz zu Königen und Priestern gemacht hat. Du und ich führen in Gottes Augen den Titel Priester. Tragen wir ihn zurecht? Priester sind Menschen, die eine Verbindung zwischen Menschen, die keinen Zugang zu Gott haben, und Gott selber herstellen. Sehe ich in meinem Leben, dass ich Priester bin? Bin ich jemand, der hergeht und den Menschen sagt, lass dich versöhnen mit Gott? Ist das mein Anliegen? Oder binde ich den Sohn Gottes mit meinen Gebeten an meine Bedürfnisse? Mich hat das bewegt. Ich möchte mein Gebetsleben überprüfen, möchte daran lernen, wie der Herr Jesus hier reagiert hat auf dieses unverschämte Verhalten von Priestern. Möge er mich davor bewahren, es ihnen gleich zu tun. Als die Jünger dann sehen, wie der Jesus gegriffen wird, zerbricht ganz vieles in ihnen. Sie hatten den Herrn Jesus für den Erlöser, für den Erretter gehalten. Aber jetzt ist der Erlöser plötzlich ein Unterdrückter. Und die Emmaus-Jünger drücken diesen Zerbruch ihrer Hoffnung ja aus, als sie später mit dem Herrn Jesus wieder nach Jerusalem gehen. Sie sagen, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Petrus sieht daraufhin nur noch eine Möglichkeit. Jetzt muss er handeln. Er muss ran. Er kann nicht tatenlos zusehen, wie sein Meister gefangen wird. Und er greift sein Schwert, so ein kleines Taschenschwert vielleicht, was nicht öffentlich zu sehen war, denn das war ja gefährlich in dieser Zeit. Petrus will, wenn sein Meister schon keine Macht demonstriert, wenigstens er zeigt jetzt ein wenig Macht. Er zieht das Schwert und schlägt rein. Wir lesen in anderen Evangelien, dass es sogar noch fragt, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Das ist eine gute Sache, wenn wir fragen, Herr, was sollen wir tun? Petrus wartet aber nicht ab. Er schlägt rein. Und wie viel hat er unserem Herrn Mühe gemacht mit seinem Verhalten? Wie viel Schaden hat er angerichtet? Und wie viel Unehre dem Herrn Jesus bereitet? Nicht nur damit, dass er den Ruf des Herrn Jesus geschadet hat, indem er den Herrn Jesus in die Reihe dieser militanten Aufrührer gestellt hat, die plötzlich mit dem Schwert gegen die Römer vorgehen. Nein, er hat dem Herrn Jesus auch viel Mühe damit gemacht, dass der Herr Jesus in seiner Leidensstunde noch dafür sorgen musste, dass der Petrus nur das Ohr getroffen hat. Petrus hatte nämlich nicht auf das Ohr des Malchus gezielt. Wenn jemand das Schwert zieht und dreinschlägt, der zielt auf den Kopf. Wie viel Mühe muss der Jesus gehabt haben, diesen Schlag abzuwenden, dass nur das Ohr getroffen wird. Und die anderen Evangelisten berichten dann darüber, wie der Herr Jesus liebevoll das Ohr wieder angeheilt hat und wie er in seiner Gefangennahme noch Mühe darauf verwendet, dem Petrus zu zeigen, deine Gedanken waren fleischlich. Wer das Schwert zieht, kommt durch das Schwert um. Wieder stellt Markus uns einen Spiegel vor. Und ich habe mich gefragt, verhalte ich mich ähnlich wie der Petrus? Ganz schnell finde ich die Antwort, wenn es um fleischliches Verhalten geht. Ja, ich kenne das. Da wird eine Situation mir zu bunt, eine Situation, vielleicht ein Missstand irgendwo, und man möchte dreinschlagen. In der Familie, in der Gemeinde, in der Arbeit. Petrus und Gunnar liegen nicht weit auseinander. Petrus hat ein Schwert gezogen und wollte dreinschlagen. Hast du und ich auch so ein Schwert in der Tasche? Es wäre gut, wenn wir eins haben. Der Jesus selbst hat gesagt, ihr sollt ruhig euch ein Schwert besorgen. Er gibt uns so ein Schwert in die Hand, ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das gute Wort Gottes. Aber selbst dieses gute Wort Gottes kann Schaden anrichten, wenn du und ich es fleischlich gebrauchen. Wie oft nehmen wir dieses Wort Gottes und schlagen es unserem Nächsten um die Ohren? Kennt ihr das? Da werden Bibelstellen rausgesucht, da kommt man zu Gesetzlichkeiten, die Gottes Wort nicht meinen. Und wir schlagen damit oft unserem Nächsten die Ohren ab. Und dann sind sie gar nicht mehr in der Lage zu hören, was Gottes Wort ihnen sagen will. Wie gnädig ist dann der Herr Jesus, dass er die Ohren nimmt und sie wieder anheilt. Dass wieder das Wort Gottes durchdringen kann, durch den, der uns gegenübersteht, durch unsere Geschwister hindurch. Und sie können wieder verstehen, was Gottes Wort ihnen zu sagen hat. Wenn man mit Geschwistern redet, ihr kennt es sicher auch alle und habt auch selber sicher solche Situationen und Gedanken gehabt, dann hört man sehr oft, ja, in unserer Gemeinde war es schon immer so. Ich habe schon sehr viel Negatives erlebt. Und man merkt, Gottes Wort kann gar nicht mehr zu dem Herz durchdringen, weil oft schon die Ohren abgeschlagen sind. Jedem, der das so empfindet, und ich gehöre auch manchmal dazu, möchte ich sagen, lass dir doch die Ohren wieder anheilen. Der Herr Jesus steht da und sagt, komm, ich heil dich. Das tut gut. Dann kann Gottes Wort wieder in unser Herz dringen und dort scheiden zwischen Gut und Böse und richten und ausrichten, wozu es gesandt ist. Als nächstes berichtet Markus, wie der Herr Jesus sich an die Häscher wendet. Er beschimpft sie nicht, er tadelt sie nicht und sagt, was wollt's denn ihr? Nein, er reicht ihnen die Hand. Markus beschreibt es so, dass der Jesus ihnen eine schlichte, einfache Frage stellt. Seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen? Täglich war ich bei euch im Tempel und ihr habt mich nicht ergriffen. Mit anderen Worten, hält er ihnen die Hand vor und sagt, stopp, überleg einmal, was du hier tust. Du bist gekommen, mich zu fangen. Wen willst du denn fangen? Wer bin ich denn wirklich? Liebevoll werden diese Worte in die Herzen derer eingedrungen sein, die voller Hass kamen, um ihn zu fangen. Schicht für Schicht legt der Herr Jesus mit diesen Fragen, die sich ja immer tiefer gehen, die Motivationen und die Herzen der Feinde Jesu blank. Und er reicht ihnen noch einmal die Hand und sagt, halte inne. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment, wo der Herr Jesus sie daran erinnert, täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, dass sie sich da erinnert haben, was er ihnen gesagt hatte, wie er sanftmütig und barmherzig war und wie dann ein Kampf in ihren Herzen losgetobt ist. Aber dieser Kampf, den beendet der Jesus selber und sagt, ja, Tut, was ihr wollt, damit die Schrift erfüllt wird. Er gibt sich ganz in die Hand der Menschen. Er wehrt ihnen nicht, sondern er tut das, was er selbst den Jüngern gesagt hat. Dein Wille geschehe, so sollt ihr beten. Und er lässt Gottes Willen in seinem Leben geschehen. Er hatte den Jüngern gesagt, liebet eure Feinde. Und bevor die Häscher zugreifen, geht er nochmal in Liebe auf sie ein, warnt sie vor ihren Taten und bietet ihnen noch einmal die Möglichkeit, innezuhalten und ja, den Sohn Gottes, sich nicht an dem Sohn Gottes zu versündigen. Aber der Herr Jesus gibt sich ganz in den Willen Gottes. Er begründet es sogar noch mit den Schriften, auf dass die Schriften erfüllt werden, und gibt allen Widerstand auf. Als das die Jünger sehen, hat Markus nur noch einen Satz zu berichten. Und alle, die es sahen, verließen ihn und flohen. Die Jünger können nicht anders. Sie nehmen Reißaus. Obwohl sie gesagt hatten, wir gehen mit dir bis in den Tod, regiert jetzt die blanke Angst. Flucht steht an. Nichts mehr war davon da, dass sie gesagt haben, wir wollen treu sein. Sie nehmen einfach Reißaus. Sie können nicht mehr. Niemand von ihnen kommt auch auf den Gedanken, in diesem Handeln zu sehen, der Jesus ergibt sich in den Willen Gottes. Niemand erinnert sich daran, dass der Jesus für sie gebeten hat, dass ihnen nichts zustößt. Niemand erinnert sich daran, dass der Herr Jesus, wie wir in anderen Evangelien lesen, gesagt hat, lass diese gehen. Sie fliehen. Ein Bild, das Markus uns hier zeigt, das wir auch in unserem Leben kennen, oder? Kennen wir das? Dass wir Reis ausnehmen, wenn es eng wird, wenn unser Herr in Bedrängnis gerät, wenn man spottet über ihn? Ich kenne das sehr gut. Ich brauche hier nicht auf die Jünger zeigen. Ich muss auf mich zeigen. Ich schäme mich dafür. Und ich bin dankbar dafür, dass mein Herr Jesus diese Schuld, die auch in meinem Leben heute noch vorkommt, hier gesühnt hat, an seinem eigenen Leib getragen hat. Ich bin sehr froh für dieses Beispiel der Jünger, weil es mir Mut macht. Ich bin kein Einzelfall. Von der ersten Stunde der christlichen Gemeinde an ist dieses Verhaltensmuster bekannt. Angst und Flucht. Und ich habe mich da eingereiht. Das ist so. Das ist etwas Trauriges. Aber dafür ist der Herr Jesus gestorben. Alle die Menschen, die wir jetzt gesehen haben bis hierher, zeigen ja ein recht schwaches Bild von der Echtheit der Christen. Sind alle Christen so? Sind wir nur so? Markus hält uns einen Spiegel vor, der wirklich besser stumpf wäre, nicht? Dass man nicht so sieht, welche Fehler wir haben. Aber Markus zeigt die Fehler auf und er geht, wie wir gleich sehen werden, noch einen Schritt weiter. Diese Verfehlungen, die du und ich und auch die Jünger und die Petrus und der Judas und die Schar im Garten Gethsemane gezeigt haben, als die Stunde des Menschen da war, wo der Mensch mit Gott tun durfte, was er wollte, diese Sünden hat der Jesus getragen. Wir können sie abgeben. Wir können frei davon sein. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann ich wachsen? Wie kann ich ihm ähnlicher werden, so wie er es möchte? Und davon gibt dieser Jüngling, der jetzt die Fläche des Geschehens betritt, dort in Gethsemane, ein gutes Beispiel. Das ist eine frohmachende Begebenheit. Und ich möchte noch ein paar Minuten darauf verwenden. Es tut mir leid, dass es so lange dauert, aber dieser Jüngling ist so eine frohmachende Begebenheit. Nachdem alle Jünger weg sind, berichtet Markus von einem jungen Mann, der kommt im Nachthemd in Gethsemane an. Diese feine Leinwand scheint ein Nachthemd gewesen zu sein. Er muss also irgendwo in der Nähe gewohnt haben, muss gehört haben, oh, da läuft was, lag schon im Bett, zieht sich eine Leinenhemd über und geht dorthin. Wer war dieser Jüngling? Es ist viel darüber spekuliert worden, aber wenn man ein wenig im Text schaut, kann man eine Antwort finden und viele Ausleger oder fast alle sind sich einig, wer dieser war. Es kann ja keiner von den 12 Jüngern gewesen sein. Die waren alle weg. Es muss aber auch jemand gewesen sein, der davon berichten konnte, weil sonst wird es nicht im Evangelium stehen. Und die Ausleger sind sich da einig, diese Begebenheit mit dem Jüngling, die eigentlich gar nichts mit der Gefangennahme zu tun hat, die eigentlich ein Stilbruch ist, die man auch bequem weglassen könnte, dieser Jüngling wird wahrscheinlich der Markus selber gewesen sein. Markus, der diese Bilder von diesen schwachen Jüngern, von dem heuchlerischen Judas, von dem fleischlichen Petrus gezeichnet hat, ist bereit, ein Bild von sich selbst zu zeichnen, was er hätte bequem weglassen können. Es wäre damit dem Wort Gottes und dem Heilsplan Gottes kein Abbruch getan. Aber Markus geht her und sagt, jetzt berichte ich euch, wie es um mich gestanden ist. Ob Markus schon bekehrt war, ob er schon eine Beziehung zu Gott hatte, ich weiß es nicht, aber er war da. Er wollte mit diesem Jesus gehen und schauen, was da geschieht. Er war ganz mutig. Die Jünger waren schon alle weg und er war noch da. Aber bisher war ihm auch noch keiner an die Klamotten gegangen. Dann greifen die Schar und die Kriegsknechte nach ihm. Und dann wird offenbar, wie es um den Markus steht. Er lässt seine feine Leinwand sausen und flieht nackt. Lieber läuft Markus nackt vor der lachenden Schar davon, als dass er zu diesem Jesus gehört. Markus zeigt, wie es bei ihm selber ist. Er schreibt nicht nur über einen Petrus und über einen Judas. Er offenbart sich und sagt, ich bin auch ein Flüchtling, einer, der wegläuft. Ich finde das so schön. Warum macht das so viel Mut, die Begebenheit von dem Markus zu lesen? Wenn man weiterschaut in der Bibel, kommt da nochmal ein Markus vor. Dann begegnet einem in der Apostelgeschichte 12 ein Markus, der Johannes zubenannt ist. Und man ist sich einig, dass dieser Markus der Markus ist, der das Evangelium geschrieben hat. Man ist sich einig, dass dieser Johannes Markus der war, der mit der Leinwand bei dem Herrn Jesus im Garten Gethsemane war und der da geflüchtet ist. Es ist der Markus, in dessen Haus oder in seiner Mutterhaus später die Gemeinde in Jerusalem ihr Zentrum hatte, denn als Petrus gefangen war, geht er doch zu der Gemeinde in dem Haus der Maria, der Mutter Markus. Einer, der plötzlich ganz zu Jesus gehörte. Einer, der weiter mit dem Herrn Jesus gelebt hat. Und wir lesen später in Apostelgeschichte 13, dass er einer in der Jugend der Gemeinde gewesen sein muss oder unter den jungen Männern, die sich so qualifiziert angestellt haben, dass Paulus sagt, den nehme ich mit auf die Missionsreise. Keiner, der so im Hintergrund geblieben ist. Einer, der sich ausgezeichnet hat. Und dieser Markus geht mit dem Apostel Paulus mit. Ja, er ist dabei. Und wieder passiert Markus genau dasselbe, was ihm passiert ist im Garten Gethsemane. Es wird eng, es wird brenzlig. Und wir müssen lesen in der Apostelgeschichte 13, dass er sich von dem Paulus wegwendet, dass er die Flucht ergreift, dass er zurückgeht, von den Missionaren sich distanziert. Wieder ist Markus einer, der Angst hat, der flüchtet. Ha, Markus, schon wieder ein Versager. Zum wiederholten Mal, damals in Gethsemane und jetzt auf der Missionsreise. Aber Gott lässt Markus nicht los. Ein anderer Bruder kommt und sagt, Markus, Gott will dich immer noch. Gott braucht dich noch. Und es ist der Barnabas. Und Barnabas nimmt den Markus nochmal mit zu einer neuen Missionsreise nach Zypern. Und dort scheint er sich bewährt zu haben. Ja, es passiert noch mehr in dem Leben Markus. Paulus schreibt im Kolosserbrief und im Philemonbrief von Markus und sagt, dass er ein bewährter Mitarbeiter geworden ist. Als er in der römischen Haft sitzt, das erste Mal finden wir, dass Markus bei ihm ist. Wie bitte? Markus, der immer weggelaufen ist, wenn es eng wird, der die Flucht ergreift, sitzt in Rom mit dem Apostel Paulus in Gefangenschaft. Er selbst ist nicht gefangen, aber er dient dem Paulus. Markus, du hast was gelernt. Wie ist es gekommen? Wie kommst du dahin? Ich denke, der Schlüssel ist Markus 14. Markus steht zu seinem Versagen. Er schreibt sogar in die Bibel hinein, dass er der ist, der weggelaufen ist. Die Bibel ehrt ihn damit, Gott ehrt ihn damit, dass er diesen Bericht in der Bibel haben darf. Markus geht noch weiter, die Geschichte von ihm ist noch nicht zu Ende. Als Paulus das zweite Mal in Rom gefangen sitzt, als es immer enger wird, hat Paulus einen Wunsch. Er schreibt im zweiten Timotheusbrief an den Timotheus und sagt, bitte bring den Markus mit, den brauche ich, der ist mir bewährt. Ich finde dieses Bild von Markus so schön. Bist du einer, der weggelaufen ist? Ja, der bin ich. Bist du einer, dem das schon öfter passiert ist? Ja, der bin ich. Dann steh zu deinem Versagen. Gott braucht dich. Gott will dich haben. Dies alles, diese ganzen Spiegel, diese ganzen Bilder, stellt uns die Bibel vor, als der Jesus angefangen hat zu leiden. Er hat deine und meine Schwachheit auf sich genommen. Er hat dafür gesühnt. Damit hat er angefangen im Garten Gethsemane, um dich und mich heil zu machen. Er stellt uns in seinem Wort Menschen vor, die versagen, gerade in der Stunde seiner Gefangennahme, um dir und mir die Hand zu reichen, Heilung zu schenken und Wachstum. Gott möge uns segnen. Amen.